Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
Mit 28 Jahren, 10 Millionen Umsatz, wie geht das? Natürlich nur über geile Prozesse. Freut euch auf das Interview mit Jonas Albert. Jonas.
Ja.
Du bist Geschäftsführer, du hast, glaube ich, einen Geschäftspartner noch von Loft Films. Mhm. Und ihr macht Erklärvideos.
Korrekt.
Richtig? Ja. Erzähl doch mal, was sind denn Erklärvideos und warum brauche ich das als Unternehmen?
Mhm. Also ein Erklärvideo ist ein kurzer Film, meistens so 60 bis 90 Sekunden. Die sind animiert, das bedeutet, die sind gezeichnet. Also man braucht keine echten Kameras, man braucht keine Schauspieler, ja, sondern die sind gezeichnet am Computer. Und was diese Filme tun ist, die erklären dein Angebot kurz und knapp. Mhm. Und zwar so, dass deine Zielgruppe den Film anschaut und sagt, da möchte ich kaufen, das ist geil. Weil die meisten Angebote sind nicht so einfach zu verstehen.
Zum Beispiel, für welche Branchen ist das
also
interessant?
Wirklich für fast alle Branchen. Ah, ja. Consulting, ein großes Thema. Ja, wenn du sagst, hey, wir machen Prozesse oder wir machen Consulting, dann kann man sich nicht vorstellen, was genau ihr tut. Ja. Und vor allem kann man sich nicht vorstellen, was bringt mir das? Mhm. Ja, so, ja, Prozesse habe ich schon mal gehört, aber was habe ich denn davon? Mhm. Und das erklären wir. Aber auch bei physischen Produkten. Mhm. Ja, fast jedes Unternehmen macht irgendwas besser als die Konkurrenz. Irgendwas anders, irgendwas Besonderes. Und wie das funktioniert, was du tust als Unternehmen, das erklären wir für dich. Dann hast du einen Film. Wir zeigen dir auch, wie du den richtig einsetzt. Mhm. Ja, weil der beste Film bringt dir ja gar nichts, wenn ihn niemand sieht.
Ja.
Und dann hast du einen Film, hast eine Anleitung, wie du den einsetzt. Und dann nutzt du den auf deiner Webseite, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Events, im persönlichen Gespräch und kannst einfach in kürzester Zeit deinen Kunden zeigen, wie geil dein Angebot ist.
Ja. Sehr cool. Was mich fasziniert ist, ihr seid ja in unglaublich vielen Branchen auch unterwegs.
Ja.
Und was ich mich dann immer frage, wie denkt ihr euch rein, dass in 60 Sekunden dann so eine geile Erklärung rauskommt? Ja. Ich habe mal ein paar Sachen von euch schon angeguckt. Ich erinnere mich gerade an dieses Steuerspar-Thema, wo dann das Geld reinfliegt und die Skizze und dann wandert das von da nach da. Das müsst ihr auch irgendwie verstehen. Das ist ein komplexer Kontext von dem Unternehmer, ja, der dann sagt, ich hätte gern so einen Film und den müsst ihr auf 60 Sekunden inhaltlich auch korrekt runterbrechen.
Ja,
wie macht ihr das? Habt ihr da Content Manager oder Betriebswirte oder so, die dann das Business verstehen oder wie funktioniert das?
Also das Geheimnis ist, dass wir da gute Prozesse haben und zwar letztendlich ist es so, dass alle unsere Filme nach den gleichen Schritten aufgebaut ist. Das heißt, wir haben so eine Art Schablone und das ist eine Schablone, die ist proven to work. Das bedeutet, das ist so eine Art Struktur, wie der Film aufgebaut sein muss. Und das funktioniert, ja, weil wir haben das schon, wir haben über 2000 Filme gemacht. Wir sehen auch, welche Ergebnisse unsere Kunden damit haben. Mhm. Das bedeutet, wenn du als Kundin zu uns kommst, dann werden wir nicht das Rad für dich neu erfinden. Ja, das wird kein Experiment, wo wir sagen...
Das sagen die meisten Filmagenturen. Ich hatte mal eine Filmagentur als Kunde und die haben gesagt, ja, alle unsere Filme sind ja individuell.
Ja, genau.
Und dann ich sagte, ja, wenn du den ganzen Prozess anguckst, von Kunde fragt an bis Rechnung wird gestellt, dann sind vielleicht 10-20% in der Mitte, in der Kreativität individuell, aber der Rest ist...
Ja, ich finde es auch gar nicht so sinnvoll, als Filmagentur diesen Anspruch zu haben, wir müssen für jeden Kunden wieder was ganz Besonderes machen. Weil ganz besonders kann ja auch heißen, ganz besonders schlecht.
Ja.
So, das kann auch bedeuten, du bist halt ein Versuchskaninchen sozusagen als Kunde.
Stimmt.
Aber wenn du
auch,
als Kunde, schau mal, sind wir mal ehrlich, wenn du zu uns kommst, du willst gar keinen Film.
Ja.
Was du willst, ist mehr Umsatz, mehr Kundenanfragen, einen positiven Return auf dein Investment.
Ja.
So.
Ja.
Und willst du lieber den Film haben, der nach einem Schema gebaut ist, was schon 2000 Mal funktioniert hat, oder willst du lieber was ganz Individuelles, ganz Einmaliges, was wir so noch nie gemacht haben, wo du die Erste bist, würdest mal so probieren.
Das Faszinierende daran ist ja, glaube ich, oder das ist ja auch die Expertise bei euch, zu wissen, was braucht Social Media.
Mhm.
Ne, weil das ist ja, also ich merke das inzwischen, dass dieses Weg von Fotowerbung hin zu Bewegtwerbung oder Bewegtbild zumindest, dass man das überall wahrnimmt. Ich war jetzt neulich in der Stadt in Düsseldorf und dann sind die Plakatwände, die früher dann immer so durchgedreht sind mit einem Foto, die sind ja auch schon animiert.
Ja.
Da war, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, es war eine TV-Sendung und die Figur, die hat sich nur so ein bisschen bewegt.
Ja.
Also die hat nicht mal was gemacht oder es war kein Film, nichts erzählt, aber es war ein bewegt Bild. Und man hat richtig gemerkt, wie das ein Pattern Interrupt ist, wenn du so durch die Stadt läufst.
Halt
und du schaust hin, weil es halt bewegt ist. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, halt wirklich dieser krasse Mehrwert, ne? Dass ihr halt versteht, wie funktioniert der Algorithmus, was brauchen wir, dann die Peaks und ne, dass der Kunde dran bleibt und sowas. Ne?
Also das ist so ein großer Punkt natürlich, dass wir uns überlegen, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert YouTube zum Beispiel. Ich sag mal ein Beispiel, ne, bei YouTube, wenn du es als Werbung nutzt, den Film, kennt jeder, 5, 4, 3, 2, 1 überspringen. Das heißt, wir wissen das und deshalb wissen wir, dass die ersten 5 Sekunden so knallen müssen, dass man nicht auf Überspringen klickt. So als Beispiel. Aber was noch mit drin steckt, ist auch dieses Verkaufspsychologie und die ist immer gleich, egal ob online oder offline.
Das stimmt, ja.
Beispiel, ja, ist eigentlich voll offensichtlich, aber die meisten machen sich darüber keine Gedanken. Und zwar, man muss sich immer die Frage stellen, ist mein Kunde schon aktiv auf der Suche nach einer Lösung? Sprich, weiß der schon, dass er ein Problem hat? Weiß der schon, dass es eine Lösung gibt? Ja, das Beispiel, das klassische wäre Steuerberater.
Mhm.
Ich weiß, ich brauche einen Steuerberater. Ich gehe auf Google, ich tippe einen Steuerberater München.
Ja,
und jetzt musst du mich nicht mehr überzeugen, dass ein Steuerberater an sich sinnvoll ist.
Ja.
Du musst mich jetzt überzeugen, dass du der Richtige bist.
Mhm.
Das heißt, wir müssen eher den Fokus darauf legen, dass der Anbieter gut ist.
Mhm.
Wenn du aber noch gar nicht weißt, dass das sinnvoll ist, das Angebot, ja, zum Beispiel Prozessoptimierung, sind vielleicht die meisten Firmen gar nicht jetzt aktiv auf der Suche danach, aber die müssen darauf hingewiesen werden, dass sie überhaupt ein Problem haben.
Ja.
Hey, wusstest du, dass in deiner Firma viele Dinge nicht so optimal, nicht so effizient laufen? Mhm. Wusstest du, dass du mit dem gleichen Team wahrscheinlich den doppelten Umsatz machen könntest?
Geil. So, eine Kundin von mir gestern hat gesagt, sie ist halt jetzt mehr mit den strategischen Themen unterwegs. Und ich so, und was sind so deine Ergebnisse? 80% mehr Umsatz.
Ja, mit dem gleichen Team am Ende.
Ja.
So. Und das ist halt ein Punkt, wo wir sagen, wir könnten jetzt erzählen, hey, du bist die tollste im Consulting, die beste Prozessberaterin, bringt aber gar nichts, wenn nicht die Zielgruppe vorher erstmal verstanden hat, dass sie da Handlungsbedarf haben.
Heißt das, ihr macht dann auch, also ich kann mir das jetzt vorstellen, mittelständische Unternehmen, die halt mit Marketing gar nicht so fit drin sind in den Themen, ihr macht dann auch die Markenentwicklung oder die Botschaftsentwicklung, weil das ist ja oft das, was die Kunden nicht mitbringen.
Ja, schon. Also das ist natürlich auch unsere Aufgabe, und auch die richtigen Fragen zu stellen.
Mhm.
Ja, und oft ist es so, wir stellen am Anfang ganz viele Fragen. Wer ist die Zielgruppe? Warum kaufen die bei euch? Warum kaufen die nicht bei der Konkurrenz? Was macht ihr da anders? Also wir stellen ganz viele Fragen, um das zu verstehen.
Mhm.
Und oft sind unsere Kunden auch überrascht, wenn wir sagen, das und das und das sind eure Hauptargumente, die müssen rein, das und das können wir weglassen.
Mhm.
Ja, die sind dann oft überrascht, sagen, oh, das haben wir uns auf unserer Webseite ganz oben hingestellt, wo wir sagen, das interessiert niemanden in eurer Zielgruppe.
Ja.
Und ja, das ist halt oft so ein Thema, wo man sich erstmal bewusst machen muss, was wollen wir überhaupt kommunizieren.
Mhm.
Und da ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur darum, was wir kommunizieren wollen, sondern auch wie.
Mhm.
Ich mache mal ein Beispiel. So, wir haben einen Kunden, der Teile liefert für Baustellen, Material liefert.
Mhm.
Und er hat halt gesagt, hey, wir haben immer auf Lager. So, das ist ja auch gut, das ist auch sinnvoll, aber wir übersetzen das dann nochmal in den wahren Vorteil für den Kunden, weil immer auf Lager ist praktisch das Feature, so, das ist die Eigenschaft, aber was habe ich davon als Kunde? Immer auf Lager, sprich, die Wartezeit ist extrem kurz, du kannst heute bestellen, in 3 Tagen ist das Material da.
Mhm.
So. Oder wir sind 24/7 erreichbar, das ist das Feature. Was ist der Vorteil? Auch wenn Ihre Server am Wochenende oder nachts ausfallen, können Sie uns erreichen und wir lösen das Problem innerhalb von 20 Minuten.
Mhm.
Das ist der Vorteil.
Ja, ja.
Das heißt, der Kunde sagt, das machen wir und wir übersetzen das dann nochmal für den Endkunden, was der wirklich davon hat, dass der das sieht und sagt, oh geil, das will ich.
Haben.
Weil letztes Wochenende war meine Server ausgefallen und dann musste ich bis Montag warten, bis jemand angerufen hat. Ich verstehe, was für einen Vorteil ich dadurch habe.
Mhm. Sehr cool.
Ja.
Mega.
Ja.
Jonas, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 28.
28?
Ja.
Noch keine 30.
Ja.
Wie geil, wie geil.
Ja.
Deine Firma macht bereits 10 Millionen, über 10 Millionen Umsatz.
Ja.
Habt ihr schon geknackt mit 28?
Ja.
Erklär das mal, wie geht das? Also das ist ja so die junge Generation, und dann kennt man ja auch aus Social Media sehr viel so diese mit Geldscheinen winken und bla bla bla, Das lassen wir jetzt mal weg, aber das ist so nicht greifbar. Ja. Ne? Wenn du jetzt gerade, wenn ich an meine Kunden denke, produzierende Gewerbe, ne? Du hast hohe Materialkosten, hast hohe Personalkosten, hast Mitarbeiter, die seit 20 Jahren da sind und so weiter, die halt wirklich gucken, wie kriege ich jetzt eine ordentliche Marge hin. Ja. Erklär doch mal bitte diesen Gap zu klassischem Mittelstand und jetzt 28 Jungunternehmer mit 10 Millionen.
Also was ist das Besondere von dem Geschäftsmodell, wie wir das haben, ist halt das, ich habe alleine angefangen, also als Solo-Selbstständiger, bin auf LinkedIn damals gegangen, habe mir Leute in meiner Zielgruppe gesucht und habe die einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, ich sehe, du hast ein erklärungsbedürftiges Angebot, hättest du nicht Lust, dass ich so einen kurzen Film für dich mache? So, wenn man da fleißig ist und jeden Tag 100 Leute anschreibt, wird zwangsläufig rein statistisch der ein oder andere dabei sein, der sagt, ja, lass uns mal telefonieren.
Okay, also Vertriebs-
und Durchhaltevermögen. Da habe ich dann angerufen, mit denen gesprochen und gesagt, hier, Preis ist so und so, lass uns das machen. Und dann gesagt, hier, 50% Vorabzahlung. Das heißt, ohne einen Cent Kosten zu haben, ohne Mitarbeiter zu haben, ja, kam schon Geld auf mein Konto, da habe ich noch nicht mal angefangen, den Film zu erstellen, den ersten.
Das ist so geil, Jonas, wenn du das jetzt erzählst. Ja. Ne? Ich habe ja viele im klassischen Geschäftsmodell und die machen immer noch Akquisetermin vor Ort hinfahren, beraten und dann wieder heimkommen. Und dann sage ich, das wird sofort gestrichen. Ja. Ich war gestern bei einem Kunden und dann sage ich, sag mal, ihr macht da Beratungsleistung, 3 Stunden und alles.
Mit Anfahrt und immer quer durch Deutschland.
Nix, also das geht gar nicht. Ein IT-Unternehmen hat das dann direkt umgestellt, war so happy nochmal zusätzlichen. Aber das ist wirklich die Denke.
Ja, ich weiß.
Der eigene Wert.
Ja, vor allem, ich war so ein bisschen gezwungen, alles online zu machen, weil ich war dann damals auf Weltreise, die ersten 1,5 Jahre, die es mir
aus der Weltreise raus hast du deine Firma aufgebaut.
Ja, ich genau. Not bad. Musste die auch irgendwie finanzieren. Und dann war ich in Bali, in Australien, in Vietnam, in Spanien, und habe dann überall so ein paar Monate immer gelebt. Mhm. Und ich hatte halt das Problem, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, zum Kunden vor Ort zu gehen. Das heißt, ich musste online die Gespräche führen. Ja? Und ich musste das von online alles liefern.
Und das war noch vor Corona, alle anderen bereit waren, überhaupt in den Online-Call zu gehen. Ja.
Und dann, ich meine, mittlerweile sind wir 40 Mitarbeiter.
Was, 40?
Ja, in München vor Ort, also auch die wirklich physisch
schön im Büro sitzen. Schön im teuersten Mietzins.
So sieht's aus.
Ja. Geil.
Und man muss auch dazu sagen, als dann Corona kam, als der Lockdown kam, das war für uns überhaupt kein Problem.
Mega,
Das war für uns überhaupt kein Problem. Also wir mussten nicht, oh mein Gott, wie machen wir jetzt die Gespräche, wenn die Leute nicht mehr zum Kunden rausfahren können, haben wir eh nie gemacht. Mhm. Ja, auch dieses ganze Kennenlernen von der Firma. Wir müssen nicht durch die Produktion laufen und gucken, wie das abläuft. Wir stellen die richtigen Fragen am Telefon. Ja, und Corona war einfach so, hey, jetzt arbeitet jeder von zu Hause und weiter geht's.
Mhm. Ja. Mega geil. Erzähl doch mal, wie war dein Weg in diese digitale Welt rein? Ne? Weil das sind so Jobs, die hat man, wenn man jetzt gerade mit einem Unternehmen, das es schon 10, 20, 30 oder länger Jahre gibt. Ich habe auch viele Familienunternehmen, die gibt es in der dritten, vierten Generation. Ja. Die gibt es seit über 100 Jahren. Ja. Da ist ja diese ganze digitale und jung dynamische Welt so weit weg.
Ja.
Ne? Und ich sage dann immer, holt euch die 16, 18, 20-Jährigen, weil die wachsen damit auf und können dadurch sich viel besser damit auseinandersetzen.
Die machen auch oft intuitiv halt die Dinge schon richtig.
Wie hast du denn, wie war dein Weg und wie hast du die 40 Leute dann da auch jetzt rein recruited?
Ja.
Erstmal zu dir.
Ja, also ich habe, wie gesagt, alleine angefangen, habe dann die ersten Filme gemacht und habe dann gemerkt, hey, also das Besondere bei uns war halt, dass ich habe vorher verkaufen gelernt. Ich habe vorher am Telefon Dinge verkauft, habe Verkaufspsychologie gelernt und habe mir dann gedacht, hey, eigentlich willst du als Unternehmer eben keinen Film, sondern mehr Kunden. Mhm. Ich bin auch gelernter Filmemacher. Ich kombiniere diese zwei Dinge, die ich kann, und zwar Filme machen und verkaufen und mache Filme, die für dich verkaufen.
Gelernter Filmemacher, das heißt, du hast das irgendwo...
Ich war in der Filmschule, ich kann eine Kamera bedienen, ich kann Schnittprogramme bedienen, Photoshop und so weiter. Ja, Drehbücher schreiben, also das ganze Handwerkliche dahinter habe ich wirklich gelernt.
Mhm. Und mir dann, ist das eine Ausbildung oder ein Studium?
Ja, das ist es gibt sowohl als auch.
Mhm.
Ja, gibt's sowohl als auch.
Ja.
Und auf jeden Fall... habe ich halt gedacht, hey, diese Verkaufspsychologie, die können wir in die Filme mit einbauen, dass die Filme dir das Verkaufen abnehmen.
Ja, sehr geil.
Und das war so ein bisschen das Besondere. Und dann habe ich direkt gemerkt, so, das funktioniert, die Leute sind happy, die Kunden, ja, die kommen auch zurück und wollen dann einen zweiten Film machen und einen dritten. Und dann haben...
Ich glaube, ihr habt ja auch Awards, ne? Wenn der Kunde so und so viele Filme macht,
bei 5 Filmen
euch,
den silbernen, bei 10 den goldenen.
Sehr geil.
Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, es funktioniert gut und habe dann angefangen, als erstes Freelancer zu holen, die dann auf freiberuflicher Basis Drehbücher geschrieben haben, auf freiberuflicher Basis Beratungsgespräche geführt haben. Mhm. Und dann irgendwann ist es so explodiert, dass ich auch gesagt habe, hey, ich muss mit dieser Weltreise aufhören, weil das geht nicht mehr so remote. Ja. Das geht nicht mehr, wenn die ganzen Leute überall in der Welt verteilt sind, verschiedene Zeitzonen und so weiter. Ich hatte schon 5, 6 Freiberufler, keinen einzigen von denen persönlich getroffen, online kennengelernt, alles online gemacht. Geil. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen es jetzt richtig. Nach München zurück, Büro gesucht und dann angefangen, Leute einzustellen. Und mittlerweile, wir hatten bis jetzt, stand jetzt dieses Jahr 800 Bewerbungen schon für Mitarbeiter. Ja, wir sind da auch extrem wählerisch. Ja, wir haben 1% unserer Bewerber stellen wir ein.
Das ist immer das, was ich auch im Recruiting-Prozess sage bei meinen Kunden. Ja. Die erste Hürde ist ja, die sagen immer, ja, wenn ich ja Bewerber kriegen würde, okay, gut, dann ändern wir das alles, dann sind die Bewerber da, die Bewerbungsgespräche da, dann freue ich mich, dass wir nicht über den Mangel sprechen, sondern über, wen nehme ich? Mhm. Und dann halt auch wirklich diesen krassen Aussiebprozess in den ersten 6 Wochen zu haben, wo du auch ganz genau hinguckst, der beste Schauspieler im guten Bewerbungsgespräch rutscht dir durch und du musst trotzdem konsequent in den ersten 4 bis 6 Wochen sagen, passt das oder passt das nicht.
Ja, ich bin auch der Meinung, du kannst einen erwachsenen Menschen nicht mehr erziehen. Nee. Du kannst ihn auch nicht motivieren. So klar, du kannst cool Events machen und irgendwie so Gadgets machen, aber entweder so eine Person ist von sich aus motiviert, von sich aus organisiert und kann gut arbeiten oder nicht. Das heißt, es geht eher darum, meiner Meinung nach den richtigen Bewerber zu finden, anstatt eine Person, die nicht so passt, irgendwie da künstlich reinzubringen.
So eine Bewerbung, geil.
Und genau, und da machen wir mittlerweile auch Filme für. Ja, wir haben auch Filme. loftfilm.de/karriere kann man das sehen.
Ah, cool.
Da haben wir zum Beispiel einen Film für uns, der erklärt, warum wir ein geiler Arbeitgeber sind. Mhm. Ja, weil mittlerweile der Suchbegriff auf Google, die Suche Mitarbeiter finden, ist in den letzten Jahren um 6.400% gestiegen. Alle Unternehmen haben gerade das gleiche Problem, und zwar, wo kriege ich gute Bewerber her?
Ja.
Und deshalb musst du auch da eine Arbeitgebermarke aufbauen und auch zeigen, guck mal, wir sind ein geiler Arbeitgeber. Wir bieten das und das.
Das erlebe ich oft bei so Startups wie euch, die in eine Nische reingehen. Und du hast dann ein Geschäftsmodell, das gut funktioniert. Und dann fängst du an, das spezifisch aus Branchen oder spezifische Probleme anzupassen. Mhm. Und dann generierst du da nochmal Subprodukte draus, die auf deinen Kernprozessen basieren, aber zusätzlicher Umsatz halt einfach ist. Ne?
Ja, bei uns war das auch so, wir haben halt Kunden, die haben einen Film bei uns gemacht, die haben gesagt, ah super, 20% Umsatzwachstum oder das Investment hat sich verzehnfacht.
Jetzt finde ich keinen mehr.
Und dann haben wir gesagt, hey komm, dann lass uns doch einen zweiten Film machen. Und dann haben die gesagt, hey, ganz ehrlich, wir würden gerne, aber wir können gar nicht mehr Kunden annehmen. Unser eigentliches Problem ist gerade Mitarbeiter.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, hey komm, das wäre doch eigentlich schlau, dass wir Filme machen, um darzustellen, warum es sich lohnt, zu euch zu kommen. Mhm. Und wir hatten jetzt letztens einen Kunden, letzte Woche habe ich auch hier auf einem Event einen Kunden von uns getroffen, der meinte, Jonas, wir haben in 3 Wochen 5 Arbeitsverträge unterschrieben, dank eures Films.
Geil.
So, und dann haben wir gesagt, hey, geil, das funktioniert auch, dann bieten wir das als zusätzliches Produkt mit an.
Richtig cool, mega.
Ja.
Hast du dann auch da schon Strategiemanager oder Produktmanager oder machst du das noch so selber?
Du meinst jetzt
so diese Geschäftsmodellentwicklung so?
Ich mache das großteils selbst mit meinem Businesspartner und unserem Coach. Ja, das heißt, wir haben auch natürlich Berater, die uns da unterstützen.
Sehr gut.
Ja, wie das so sein muss. Aber genau, also ich mache halt viel Business Development. Operativ mache ich nicht viel. Also die Beratungsgespräche und so mache ich nicht so viel. Aber was wir halt haben, ist für alle unsere Kunden immer noch Events. Kostenlos, das gehört zu dem Film mit dazu, wo wir dir auch zeigen, wie du den Film richtig nutzt, wie du auf Google ganz oben stehst, wie du deine Webseite optimierst. Weil stell dir mal vor, du hast den besten Film der Welt, aber die Webseite ist absolut Schrott, so, dann zeigen wir dir auch, was du da noch umbauen musst. Und da mache ich dann halt schon auch auf der Bühne und spreche mit den Kunden und Beratungen mache ich dann schon auch noch.
Richtig cool. Ja. Mega. Jetzt haben wir eine gemeinsame Leidenschaft, habe ich festgestellt. Prozesse. Ja. Jetzt bist du 28. Jetzt erzähl doch mal, wie kommt man als junger, dynamischer Unternehmer darauf, sich mit Prozessen auseinanderzusetzen und welche Benefits hast du daraus gezogen?
Also Benefit, ich meine, wir haben uns im ersten Jahr, habe ich glaube ich ungefähr 300.000 Euro Umsatz gemacht, im zweiten Jahr 3 Millionen, also verzehnfacht, im nächsten Jahr 6 Millionen, also nochmal verdoppelt, das heißt verzwanzigfacht in 2 Jahren.
Ja.
Ohne gute Prozesse ist das absolut unmöglich.
Horror, ne?
So, wir haben jetzt mittlerweile in unserem Produktionsteam, glaube ich, 12, 13 Leute, die diese Filme machen. wie soll das funktionieren, wenn wir nicht gute Prozesse haben, wie die angelernt werden, wie die mit Kunden kommunizieren, weil du willst ja als Kunde auch nicht reinkommen und sagen, so hoffentlich habe ich einen guten Drehbuchautor erwischt, sondern wir müssen ja auch dafür sorgen, dass alle eine gute Qualität bekommen, ja, dass alle auch gute Ergebnisse bekommen. Und das geht nur mit sehr, sehr guten Prozessen.
Mhm. Wie hast du angefangen?
Ja, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen der Typ dafür. Mhm. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, das halt die Filme zu verkaufen, die Beratungsgespräche selbst zu machen, habe ich immer also so Muster gesehen. So, hey, immer wenn ich das sage, an dieser Stelle lacht der Kunde. Das ist cool. Das mache ich jetzt ab sofort immer. Ja. Und habe das dann immer aufgeschrieben. Und ich habe von Anfang an auch dann Videos gedreht. Mhm. Und ich hatte einfach keine Lust. Ich habe den ersten Mitarbeiter angelernt. Und ich wusste, das wird nicht der letzte sein. Ja. Und wenn ich mich jetzt mit dem 5 Stunden zusammensetze und dem das alles zeige, dann muss ich das beim nächsten Mal wieder machen.
Wieder machen und wieder machen.
Ja, und dann dachte ich mir stattdessen, ich mache ein Video oder so einen Videokurs, wo ich alles erkläre, hey, wer ist Loftfilm, wie arbeiten wir, wie funktioniert so ein Film, okay, was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen. Und habe dann so einen Videokurs gemacht, neue Mitarbeiter, hier, bitte schau dir erstmal den Kurs an. Ja, dann schaut er sich den Kurs an, gibt es noch Rückfragen, ja, das und das, okay. Direkt wieder ein neues Video für die Rückfragen gemacht, für den nächsten, und dann können die direkt anfangen.
Das muss man sich mal überlegen. Ja. Ne? Die Unternehmer, die so nicht denken und denen das auch fremd ist. Ja? Viele, also ich bei meinen Kunden, die fangen das dann auch an. Ja. Und das ist ja immer noch eine Hürde zum Teil mit Video und mit Screenaufnahme und dies und jenes. Ne? Und dann denkt man, es ist kompliziert, aber es ist ja wirklich sehr einfach. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn du das nicht machst, das ist ja, du hast Mitarbeiter, die performen nicht.
Ja.
Du denkst dir, den kann ich nicht kündigen. Oh, jetzt habe ich den gerade erst eingearbeitet. Ja. Oh, bevor ich den nächsten einarbeite, nee, die Zeit, die nehme ich mir nicht. Ich behalte den Mops.
Ja. Ja.
Also wie du dich selbst ans eigene Bein pisst, wenn du das so, das ist die geile Lösung. Und du sparst, also gerade als Chef, auch so viel Zeit, ne? Plus dann deine Führungsebenen auch.
Auf jeden Fall, plus halt auch Performance, also zum Beispiel KPI. Ja. Wir haben mittlerweile 10 Leute im Vertriebsteam, wie gesagt, so 12, 13, 14 im Produktionsteam. Wie kannst du da sehen, du kannst ja nicht den ganzen Tag neben dran sitzen.
Ja.
Wie kannst du sehen, welche Leistung jemand bringt, wenn du keine KPIs hast. Und ich kann zum Beispiel beim Vertriebsteam bei jedem Vertriebler jeden Tag sehen, wie viel Wählversuche hat er gemacht, wie viel Gespräche hat er geführt, wie viele davon sind in den nächsten Schritt gekommen.
Ja.
Ja, keine Ahnung, bei dem Drehbuchautor, wie viele Drehbücher hat er geschrieben, alles standardisiert. Und wir treffen auch bei uns nur Entscheidungen basiert auf Daten.
Auf Kennzahlen,
und das gleiche halt auch für unsere Kunden. Ja.
Ja.
Ich kann ein Video für dich machen und sagen, wow, das ist mein Lieblingsvideo von allen, die wir gemacht haben. Ja. Aber wenn du damit keinen Mehrumsatz bringst, ist es einfach schlecht.
Aber wie messt ihr das? Läuft das dann über eure Plattform? Wird es dann über euch ausgespielt oder nicht über den Facebook-Account vom Kunden?
Also die Messbarkeit ist natürlich ein bisschen eine schwierige Sache. Vor allem, ich meine, wenn du es jetzt online als Facebook-Werbung schaltest oder so, als YouTube, hast du relativ klare Zahlen, die du hernehmen kannst. Aber so ein Video, ich habe schon so viele Geschichten von Kunden gehört, die dann irgendwie, wo der Film so Effekte hat, an die man gar nicht denkt. Mhm. Ja, zum Beispiel hatten wir einen Kunden von uns, der auch, der macht auch halt was mit Online-Marketing, so digital. Und der hat einen Film gemacht, um mehr Kunden zu finden. Und dann kam der und hat gesagt, hey, so ein Side-Effekt ist, meine Mitarbeiter kommen jetzt zu mir und sagen, ihre Eltern haben zum ersten Mal verstanden, was diese Firma macht. Und das ist halt auch so ein cooler Nebeneffekt. Ja. Ja. Oder du sitzt abends auf der Bar heute bei so einem Event und Leute sagen, Katja, was machst du eigentlich? Und du sagst, hey, wir machen Prozesse, schau mal hier, zack, spielst das Video ab. Oh, das ist aber cool, da sollten wir uns mal unterhalten, das brauche ich gerade.
Ja.
Das kannst du halt nicht messen. So.
Ja.
Das heißt, es ist halt schwer messbar teilweise. Ja.
Ja.
Aber wir sprechen viel mit unseren Kunden. Ja, bei uns auch
eine
so.
Enge Beziehung dann.
Genau, also bei uns auch so, du machst nicht einen Film und dann tschüss, sondern du kommst auf unser Event. Du machst einen zweiten Film, du stellst mal eine Frage, hey, wie setze ich den Film hier und hier ein? Das heißt, wir haben schon ein gutes Gefühl dafür, wie die Filme funktionieren. Ja, und das ist das, was am Schluss zählt.
Mhm. Ja. Richtig cool. Das Geile bei Prozessen, wenn du es jetzt eben wieder aufs Unternehmen beziehst, ist ja, dass du, wenn du dein Unternehmen, ich rede dann immer von einer Prozesslandkarte des Unternehmens, dass das ganze Unternehmen in Prozessen abgebildet ist. Und dann hast du ja da drüber quasi dein KPI-Dashboard, also dein Kennzahlen-Dashboard fürs gesamte Unternehmen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich, wenn ich immer sage, du willst auf Mallorca in der Hängematte sitzen oder nach Thailand auswandern und willst nicht mehr im Tagesgeschäft gebunden sein, das ist dein Bindeglied zur Firma. Ja? Ja. Weil die operativen Prozesse über die Kennzahlen abgebildet sind. Ja? Da gehört auch noch ein bisschen Psychologie und Führungskompetenz dazu, weil du ja daraus auch erkennst, gibt es Konflikte im Team, ne? Was stimmt gerade nicht. Ne? Ja. Du weißt nicht, was nicht stimmt, aber du siehst an den Kennzahlen ganz transparent, dass etwas nicht stimmt.
Das ist ein gutes Beispiel, was wir zum Beispiel machen. Zweimal pro Woche, immer dienstags und donnerstags, bekommt automatisch jeder Mitarbeiter so eine kleine Umfrage, die dauert 3 Minuten auszufüllen, wo er sagen muss, wie fühle ich mich heute, wie ausgelastet bin ich aktuell. Ja. Zack, 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 so 5 Fragen, einfach 1 bis 10. Und wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter sich zweimal hintereinander, ich glaube, eine 5 oder niedrige angegeben hat, geht sofort ein Ping an die Führungskraft, auch automatisiert, kriegt dann Ping, Mitarbeiter XY, fühlt sich diese Woche nicht gut, schauen wir, ob da irgendwas ist, was wir ansprechen müssen. Ja. Ja, und so haben wir halt ganz viele Dinge auch so standardisiert, dass wir, weil ich glaube, sogar Gefühle sind halt irgendwo messbar, standardisierbar ein Stück weit.
Ja.
Ja, und
richtig
ich
geil.
Bin da komplett bei dir.
Wie viele Führungskräfte hast du? Wie viele Ebenen? Bei 40 müssten es ja schon 2 Ebenen sein.
Also wir haben im Prinzip halt 2 große Abteilungen Sales, wobei das ist nochmal in 3 Teile gegliedert. Mhm. Dann Produktion, das ist auch nochmal in 3 Unterabteilungen gegliedert und jede Abteilung hat halt praktisch eine Führungskraft plus eine HR-Abteilung plus eine Marketing plus ein Backoffice.
Ah ja, ja. Sehr cool.
Ja.
Mega.
Ja, wir haben auch eine Person bei uns im Firma, die macht Business Development, die macht den ganzen Tag nichts als Prozesse bauen.
So. Ah. Ja. Wo habt ihr die hergeholt?
Auch ganz normal online gefunden.
Ja.
Und Hintergrund meiner Empfehlung ist für Leute, die so für Prozesse da sind, entweder so eine IT-Vergangenheit oder Mathematiker, also alle Leute, die halt überall nur Einsen und Nullen sehen und so in Wenn-Dann-Funktionen denken.
Ja.
Und die denken, jedes Problem ist lösbar mit mit
Strukturen.
Theoretisch so eine Art Computerprogramm. Mhm. Ja, und das sind die besten Leute dafür.
Das habe ich vorgestern bei einem Kunden gesehen, der baut Photovoltaikanlagen. Und dann kam eine Mitarbeiterin vorbei und hat da was erzählt und vorgestellt. Und ich so, geil und so. Ja, ja, die macht gerade hier Pflichtpraktikum, so und so. Und ich sage, was studierst du denn? Elektrotechnik.
Ja. Ja.
Und Elektrotechnik ist ja in den mathematischen Studiengängen das komplizierteste aller komplizierten. Ne? Und die hat sich meinen Online-Kurs, die Kapitel angeguckt, wie man Prozess definiert.
Ja.
Und daraus haben die ihm den kompletten Prozess gebaut.
Geil, ja.
Ja? Und die dann, ja, man muss ja if-when,
ja,
also
genau.
Wenn-Dann-Beziehung, die brauchst du ja dann. Die hat es halt komplett geschnallt.
Ja,
ja?
Genau.
Und ich sage, die musst du festketten.
Ja, ja. Wir haben sogar zum Beispiel Kurse, wie man Kurse baut. Ja. Ja, zum Beispiel die Führungskraft muss halt ab und zu neue Schulungskurse bauen, immer dann, wenn wir halt was Neues bauen, rausfinden, was verändern. Und da gibt es auch eine genaue Vorgabe mit Checklisten, so, du musst darauf achten, dass der Hintergrund stimmt, du musst darauf achten, dass der Ton passt, du musst darauf achten, dass du die Ressourcen, die man braucht, unter dem Video anhängst. Ne? Dass du musst schauen, gibt es Passwörter, da musst du die da zur Verfügung stellen und so weiter. Also ein Kurs, wie man einen Kurs macht, haben wir auch intern bei uns.
Mega geil. Richtig cool. Ja. Also, junge Unternehmer, Prozesse helfen.
Prozesse,
wie viel Freiheit hast du jetzt noch? Du musst ja eigentlich gar nicht mehr viel machen, oder? Außer das, was dir Spaß macht.
Ich sag mal so, damit die Firma an sich so läuft, auf dem Level weiterläuft, muss ich gar nichts machen.
Ja.
Damit die Firma wächst, das ist halt das, was ich den ganzen Tag mache.
Ja.
Und ich arbeite schon auch so meine 12, 14 Stunden am Tag. Und, aber ich habe doch Bock dazu.
Ja.
Und ich bin ja jung und habe ja noch...
Du hast die
Zeit,
Energie,
ja, und ich meine, was soll ich auch sonst den ganzen Tag machen?
Guck mal, ich mit Anfang 40, ne, ich habe mich schon ein paar Mal so zu viel verausgabt. Ja, da ist das mit dem Energielevel, da achtet man noch ein bisschen mehr drauf.
Ja.
Da wünschte ich mir manchmal noch mal 15 Jahre jünger zu sein. Sehr geil. Was hat denn dein TÜV-Zertifizierer gesagt? Ja, weil sowas ist ja, also Messlatte, ich kenne das ja auch aus Unternehmen mit TÜV-Zertifizierungen und das ist ja die absolute Ausnahme. Also ich stelle mir da gerade so dieses Bild vor, der TÜV-Zertifierer kommt, sagt, ja, wir wollen uns zertifizieren lassen, bla bla bla. Der muss doch rückwärts vom Stuhl gefallen
sein.
Dem
ist die Kinnlade nach unten gefallen, ja. Der hat das auch halt so noch nicht gesehen mit diesem ganzen digitalen Online.
Und ach, das kommt ja auch noch dazu,
ja,
dass sie so alt sind und das
digital
gar nicht kennen.
Ja, genau. Aber was interessant war, wir hatten halt ein Unternehmen, die haben uns geholfen, diese TÜV-Zertifizierung zu machen. Ne? Also die haben praktisch übersetzt TÜV Deutsch, Deutsch TÜV.
Mhm.
Und das war halt so.
Ja, das ist der einzige Haken, die Sprache. Ne?
Ja. Also was sind diese ganzen Begriffe so? Und der hat gesagt, hey Jonas, macht euch keine Sorgen, die müssen was finden, die finden immer was. Wenn der jetzt hier anfängt zu kritisieren und so, ihr kriegt das Zertifikat trotzdem, wenn das grundsätzlich passt, macht euch keine Sorgen, der wird dann mit der Checkliste kommen, was ihr alles verbessern müsst bis zum nächsten Mal, bleibt entspannt, ne? Dann ist schon vorgewarnt. Und am Schluss kam der TÜV-Zertifizierer, wir haben dann diesen Tag gemacht und am Ende vom Gespräch hat er gesagt, ja, ich habe nichts gefunden. Ich sehe nichts bei euch im Unternehmen, was irgendwie anders sein muss. Hier habt ihr so euer Zertifikat, vielen Dank. So. Und dann hat auch diese Begleitfirma, die das mit uns gemacht hat, hat gesagt, das haben sie noch nie erlebt. Das hat er noch nie erlebt. Er macht seit 30 Jahren TÜV, hat es noch nie erlebt, dass der TÜV-Zertifizierer nichts gefunden hat, was verbessert werden muss.
Mega geil. Ja. Komm. Ah, geil. Würde ich ja gerne mal für euch vorbei.
Ja, da war ich auch ein bisschen stolz drauf.
Ja? Sehr cool. Richtig geil. Was ist deine Empfehlung jetzt als Unternehmer, sag mal, Jungunternehmer in deiner Altersklasse, 30, Anfang 30, zu sagen, okay, ich bin gerade so am Aufbauen und am Strukturieren und ich will wachsen. Ja. Was ist so die Reihenfolge, wo sollte man anfangen?
Kommt natürlich darauf an, wo man steht. Ne? Also wenn man ganz am Anfang steht, noch drüber nachdenkt, was für ein Geschäftsmodell und so weiter, da sehe ich halt oft, dass so junge Unternehmer die Idee haben, ich muss der nächste Elon Musk sein. Mhm. Ich muss das nächste, keine Ahnung, Airbnb oder Tinder erfinden. So. Ja. Und das glaube ich halt nicht, sondern mach lieber was halt proven to work ist. Irgendwas, du musst ja nicht das Rad neu erfinden. Ja. Du musst nicht. Die Leute sagen mir, ja, ich habe ja keine Idee, was ich machen kann. Mhm. Schau einfach, was du kannst und schau, wem du damit helfen kannst. Mhm. So, das ist so, wenn du noch ganz, ganz am Anfang stehst. Und dann, wenn du ein Unternehmen hast, was schon funktioniert, der Tipp ist echt, mach mehr vom Gleichen. Mhm. Ja, die Leute haben oft dieses Shiny Object Syndrom. Mhm. Und ich sehe das auch oft bei Kunden von uns. So, die machen bei uns einen Film, ja, die sagen, oh, das läuft richtig gut, ja, jetzt habe ich noch eine neue Idee, da brauche ich einen zweiten Film. Wo ich sage, ey, lass doch lieber das, wo du jetzt schon eine Million im Jahr machst, das ist viel leichter, ein Business von 1 Million auf 10 Millionen zu bringen, das schon funktioniert, anstatt ein zweites Unternehmen nochmal von 0 auf 1 Million zu bringen, wo du, das ist halt dieses, ah, ich habe jetzt ein Business zum Laufen gebracht.
Tolle Ideen, ja.
Jetzt mache ich noch, ich habe noch ganz viele tolle Ideen. Ja, und dann verlieren sie den Fokus von dem Hauptding. So. Und dann, wenn du halt noch ein Level weiter bist und auch schon größer bist, ist halt wirklich, also einfach Marketing machen, Bekanntheit machen, omnipräsent sein, viele Kontaktpunkte erstellen, ja, dass man einfach als die Brand der Anbieter im Markt wird. Mhm. Und die wenigsten Leute kaufen beim ersten Kontaktpunkt. Mhm. Die meisten Leute müssen mal auf die Webseite schauen. Die müssen mal von dir eine E-Mail bekommen. Ja. Die müssen mal auf YouTube ein Video von dir geschaut
haben. Das ist halt die Reise, ja.
Ja, nochmal einen Zeitungsartikel gesehen haben. Mhm. Und dann kommen die auch zu dir und bleiben auch für immer bei dir.
Ja. Ich sehe halt bei jungen Unternehmern oft diese Hürde, die sehen halt ihren Ist-Umsatz als Solopreneur und dann passt das so. Ne? Ja. Die haben ihr proven Konzept. Und dann ist die Hürde, jetzt darauf gerechnet, einen Mitarbeiter einzustellen. Ja. Weil du kannst ja das, was funktioniert, was Proof of Concept ist, halt wirklich duplizieren und einem anderen weitergeben. Ja, du kannst das ja ersetzen. Und die denken dann immer nur an die Kosten.
Ja, ich hatte auch lange Angst davor. Ich habe auch mit Freelancer angefangen und so. Ja, so ein Risiko, so eine Verantwortung und so. Aber ich habe auch viel zu lange gewartet, bis ich den Wechsel gemacht habe zu Festmitarbeiter. Aber das war der große Hebel. Also der Grund, warum wir von 300.000 auf 3 Millionen ist einfach nur 5 mehr Mitarbeiter und halt mehr Zeit. Ich habe dann in dieser Zeit halt habe ich nur noch Verkaufsgespräche gemacht. Mhm. Und die Zeit hatte ich vorne.
Vertrieb konzentriert.
Genau, und ich konnte das gut oder kann das gut. Mhm. So, aber ich konnte das nicht den ganzen Tag machen, weil ich musste halt noch das und das machen. Mhm. Und wenn ich mir heute überlege, was ich teilweise halt, mit was ich Zeit verbracht habe. Ja, ich glaube auch als Unternehmer ist es ab einem gewissen Level extrem sinnvoll, dass du dir halt jemanden holst, der dir hilft bei so alltäglichen Sachen. Ja, zu Hause einkaufen, kochen und so. Das kostet so viel Zeit. Ja. So, und diese Zeit steck dir doch lieber in ein Unternehmen, das ist der viel, viel größere Hebel.
Das stimmt, ja.
Und da darf man keine Angst davor haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Worst Case, der passieren kann, ist, dass du halt den Mitarbeiter wieder gehen lassen musst. Ja, das ist ärgerlich, ja, das will man natürlich vermeiden, aber es gibt, das ist das Worst-Case-Szenario, sodass du unter der Brücke landest und sagst, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich jetzt mir Essen kaufen kann, das wird ja nicht passieren.
Ich denke dann halt, wenn du halt so jung bist, dann hast du auch noch nicht so diese Führungserfahrung. Ja. Ne? Dann fehlt dir auch im Recruiting so die Kompetenz jetzt nach 800 Bewerbungsgesprächen. Ja. Ne? Du siehst jetzt am Video, ob das passt oder nicht so ungefähr. Aber wenn du halt ganz am Anfang bist, gut, es kann bei dir halt sehr schnell gegangen sein durch die Psychologie, über die Vertriebsgespräche, dass du darüber halt extrem gut die Menschenkenntnis durch die hohe Taktung da aufgebaut hast und deswegen das ganz gut geklappt hat. Oder hattest du da am Anfang auch so deine Stolpersteine?
Ja, natürlich haben wir Stolpersteine.
Also,
ich meine, ich glaube, die Grundeinstellung ist einfach die, man muss einfach anfangen zu sagen, ich freue mich darüber, wenn was schief geht, weil das ist die Chance zu lernen. Und jeden Fehler, den du, vielleicht kennst du dieses Franklin-Zitat, so, hey, du hast schon 100 Mal versucht, die Glühbirne zu bauen, bist 100 Mal gescheitert. Mhm. Und er sagt, ich bin nicht 100 Mal gescheitert, ich kenne jetzt schon 100 Wege, wie es nicht geht. Mhm. Ich bin schon 100 Schritte näher an der Lösung. Mhm. Und genau so ist es ja auch. Jedes Mal, wenn du irgendwas machst und es funktioniert nicht, dann musst du nur eine Sache machen. Und zwar, du musst überlegen, was kann ich tun, damit es nicht beim nächsten Mal wieder schief geht. Mhm. Und wir haben auch schon am Anfang Mitarbeiter eingestellt, die gar nicht gepasst haben, weil wir gar keine Ahnung hatten, wie man das macht. Mhm. So, aber wie sollst du es auch lernen, wenn du es nicht probierst? Und dann haben wir uns überlegt, was sind die objektiven Kriterien, was wir hier falsch gemacht haben. So, haben in die Bewerbungsunterlagen reingeschaut, hey, wo waren die Red Flags? Und wir haben eine Liste, eine Checkliste. Bei uns Mitarbeiter werden nach Kriterien eingestellt, wo wir sagen, das, das und das, das muss gegeben sein, das, das und das darf nicht gegeben sein, ja, wo wir einfach feststellen, passt die Person oder nicht. Mhm. Und selbst dann, Recruiting ist immer, Hiring is guessing, Firing is knowing, du hast immer die Schauspieler, wo du sagst, hey, der hat so einen guten Eindruck gemacht und jetzt in der Praxis stellt sich raus, das passt gar nicht. Dann muss man aber auch...
erlebt man Sachen, gell?
Ja, da muss man auch den Mut haben zu sagen, hey, die Person passt nicht, wir müssen es einfach eingestehen. Und es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz,
Ich glaube auch immer, die ersten drei Kündigungen sind schlimm.
Ja.
Aber danach, wenn du es durch hast und dafür auch den Prozess hast für Kündigungen, dann weißt du halt einfach sehr schnell, okay, das ist nicht und fertig.
Ja, wir haben bei der ersten Person, die wir gekündigt haben, haben wir festgestellt, wir haben ja gar keinen Offboarding-Prozess. Wir haben zwar einen Onboarding-Prozess, aber wir müssen ja darum kümmern, wie es mit den Passwörtern, wie ist das mit dem Arbeitslaptop, so zack, zack, zack.
Vertraulichkeitserklärung nochmal, das alles, und, Abmeldung.
Aber nur so wächst man ja. Ja. Also nur dadurch, dass man halt an Punkte kommt, wo man sagt, ich hab hier verkackt und jetzt muss ich überlegen, was mache ich, dass das nicht wieder passiert.
Mein Offboarding-Prozess geht 10 Minuten und dann ist er aus der Tür raus und alles ist weg.
Ja.
Das ist geil.
Ja.
Gut, Jonas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also
danke, dass ich da sein durfte.
Sehr schön, ich freue mich, einen Prozessfreund zu haben.
Immer,
Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.